Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn die einfache Aspirintablette nicht mehr hilft und der Schmerz zur Dauerbelastung wird, dann ist die Verzweiflung meistens groß. Die körperlichen Einschränkungen im Alltag führen möglicherweise zur sozialen Abgrenzung, zum Verlust der Arbeitsstelle und zu depressiver Verstimmung. Diese Hilflosigkeit kann den Schmerz psychisch bedingt verstärken. Ein Ansatz der modernen Schmerzmedizin ist die Schmerztherapie. Seit Anfang des Jahres gibt es an der Kreisklinik Vinzentinum in Ruhpolding eine solche Abteilung für Schmerztherapie. Chefärztin ist Dr. Helga Schuckerl. Sie ist heute mein Gast. Zusammen stellen wir Ihnen die Schmerztherapie vor. Frau Dr. Schuckerl, ich habe gelesen, 7,5 Millionen Schmerzpatienten gibt's allein in Deutschland. Das ist eine sehr hohe Zahl. Stimmt das denn überhaupt?
Oh, die ist sehr realistisch. Ich würde sogar meinen, dass wir versteckte Zahlen noch viel höher sind, weil Schmerz bisher ja nicht so beachtet wurde. Es war immer nur ein Warnsignal, aber letztendlich stellt es ja doch immer mehr eine eigene Krankheit dar, mit einem völlig eigenen Krankheitsbild.
Die Schmerztherapie hier an der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding gibt es ja noch nicht allzu lange. Am 1. Januar, glaube ich, ist es losgegangen. Was war denn damals der Grund dafür, dass man gesagt hat, hier an der Kreisklinik Ruhpolding will man so eine Schmerztherapie einrichten?
Ich glaube, man muss es einfach global sehen. Wir sind ein großer Klinikverbund über die ganzen Dörfer, sage ich jetzt mal, also als Münchner. Traunstein, Trostberg, Ruhpolding, Berchtesgaden, Freilassing, Reichenhall. Und wir haben eine Schmerztherapie, eine ambulante Schmerztherapie im Klinikum Traunstein. Und es gibt einfach immer mehr Bedarf an stationären Patienten und deswegen hat man den Ort Ruhpolding genommen. Vorteil ist, er ist von der Lage her ideal, gerade für die Mobilisation der Patienten in einer wunderschönen Umgebung. Und da, glaube ich, haben wir eine ganz gute Chance, eine schöne Therapie hinzubringen, hoffe ich.
Vielleicht ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind ja eine erfahrene Schmerztherapeutin. Wie hat es bei Ihnen angefangen? Was war auch für Sie der Grund zu sagen, ich will in diese Richtung als Ärztin gehen?
Oje, das ist eine gute Frage. Das ist sicherlich eine Entwicklung. Ich selber komme eigentlich von der absoluten Akutmedizin. Also ich habe zuerst die chirurgische Laufbahn absolviert, innere Medizin, und bin dann aber aufgrund meiner Leidenschaft zum Notfällen, also Notarzt, in die Anästhesie gekommen. Und das kann man, also das ist einfach eine Entwicklung. Ich habe einfach immer öfters gemerkt, dass die Patienten, die den chronischen Schmerz haben, einfach immer durchs Raster fallen. Dass die zwar zu vielen Ärzten gehen, oft Operationen erleiden müssen, aber letztendlich keine wirkliche Behandlung haben. Und das hat sich einfach entwickelt über die Jahre.
Sprechen wir mal über die Schmerztherapie hier an der Kreisklinik in Ruhpolding. Sie haben schon gesagt, es gibt eine ambulante Schmerztherapie an der Klinik in Traunstein. Hier ist eine stationäre Schmerztherapie. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, das Wort schon sagt, also wir haben in Traunstein die ambulante Tagesklinik. Das heißt, die Patienten mit ähnlichen Krankheitsbildern werden dort ambulant behandelt, sie können nach Hause gehen und bei uns bleiben sie stationär über einen Zeitraum, in der Regel so im Durchschnitt zu 16 Tagen, wo wir einfach voll uns auf ihr Krankheitsbild einstellen und sie versuchen zu rehabilitieren und mobilisieren.
Welche Patienten kommen denn zu Ihnen? Was sind das für Menschen, die hierher nach Ruhpolding kommen?
Also das sollten Patienten sein oder sind Patienten mit vorwiegend chronischen Krankheitsbildern, also Patienten, die über Jahre hinweg Schmerzen haben, wo aber die Schmerzen letztendlich keinen Sinn mehr haben.
Das heißt also, dass diese Patienten vermutlich auch dann schon woanders waren und ihnen da nicht geholfen werden konnte, oder?
Genau, wir haben also Patienten, die, man muss von der Definition her einfach verstehen, dass es zwei verschiedene Arten von Schmerz gibt. Wir haben den Akutschmerz und den chronischen Schmerz. Der Akutschmerz können Sie sich so vorstellen wie eine Blinddarmentzündung, der hat akute Bauchschmerzen, Sie gehen zum Arzt, Sie werden operiert und Sie sind geheilt. Der chronische Schmerz hatte auch ursprünglich mal eine Ursache, hat aber dann im Laufe der Zeit seine Ursache verloren und hat sich verselbstständigt. Wir sprechen da auch gerne vom Schmerzgedächtnis. Und wenn das ausgeprägt ist, dann geht der Patient zwangsläufig zu verschiedenen Fachärzten und man kann ihm so in Anführungszeichen nicht so gut helfen, weil er keine eigentliche Ursache da ist. Die Ursache selber muss man in einer psychosomatischen Zusammenhang finden. Also da gibt es viele, viele ganz andere Faktoren, die diesen Schmerz verstärken. Und das versuchen wir in der stationären Behandlung eben anzugehen.
Sie haben jetzt schon das ein oder andere Beispiel genannt, eben wie die Blinddarmentzündung, da weiß man ja, wo es herkommt. Bei chronischen Schmerzen ist die Ursache oft unklar, wie Sie eben auch schon gesagt haben. Was können denn solche Ursachen sein? Gibt es da irgendwelche Theorien? Ich nehme mal an, wahrscheinlich schon.
Da gibt es viele Theorien und das würde jetzt, glaube ich, unser Gespräch sehr lange dauern. Aber ich will es vielleicht mal vereinfachen. Aber es ist nicht so leicht, das zu erklären. Wenn wir eine Ursache für einen chronischen Schmerz mal haben, ist das irgendwie so wie so ein Schwachpunkt im Körper. Wenn es dann irgendwelche Verstärkungsfaktoren gibt, wo sich der Patient schlecht fühlt, wir auch, dann hat der eine Patient Kopfschmerzen, der dritte Magenschmerzen, der nächste Rückenschmerz. Das heißt, immer wieder das eigentliche Ventil des einzelnen Individuum wird dann einfach verstärkt.
Das heißt natürlich auch, dass jeder Patient vermutlich auf Ursachen anders reagiert, wie Sie gerade gesagt haben. Der eine hat dann Schmerzen am Rücken, der andere hat Schmerzen am Kopf. Da muss man dann praktisch auch sehr individuell auf die einzelnen Patienten eingehen, nehme ich mal an, oder?
Genau, das ist es auch. Also es gibt keinen Spickzettel, wo man sagt, oder einen Behandlungsplan, das ist für das Krankheitsbild oder für jenes, sondern es muss wirklich für jeden einzelnen Patienten einen individuellen Behandlungsplan erstellt werden, der sehr vielschichtig sein kann.
Was sind denn so die häufigsten Schmerzen, mit denen Patienten zu Ihnen kommen? Also bei mir persönlich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe immer mal wieder Kopfschmerzen, aber das war's dann auch. Was sind denn so die häufigsten Schmerzen der Deutschen?
Also das absolut häufigste ist mit Sicherheit der chronische Rückenschmerz. Der ist weltweit, steht da bis zu 70% der Bevölkerung in unterschiedlichen Ausprägungen. Da Migräne oder Kopfschmerz, die Sie schon erwähnt haben, ist auch ein relativ häufiger Schmerz. Also Gelenk- und Weichteilschmerzen sind so die häufigsten Schmerzen in der Bevölkerung.
In der Vergangenheit ist ja auch immer wieder die Diskussion aufgetaucht, dass viele Menschen aus psychischen Gründen Schmerzen haben. Was ist davon zu halten?
Das ist nicht so, dass die Patienten unbedingt aus psychischen Gründen Schmerzen haben, sondern wir können uns, also der Körper besteht ja nicht nur aus Körper und Psyche, sondern das ist ja eine Einheit. Und wenn wir psychische Probleme haben, das heißt also nicht, dass er psychisch krank ist, sondern dass er einfach eine Belastungssituation vorliegt, dann äußert sich das sehr oft körperlich, also somatisch. Das ist mit Sicherheit ein ganz tragender Punkt beim chronischen Schmerz. Also wenn Ihr Chef böse zu Ihnen ist, dann kann es sein, dass Sie häufiger Kopfschmerzen haben.
Das kann natürlich durchaus vorkommen. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu oft vorkommt. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir vorstellen kann, dass gerade diese Schmerztherapie für einen Arzt nicht einfach ist, weil natürlich jeder Mensch irgendwo ein subjektives Schmerzempfinden hat. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, die Stärke eines Schmerzes festzustellen?
Ja und nein. Ja, der Patient kann seinen eigenen Schmerz oder soll auch seinen eigenen Schmerz einschätzen. Wir haben da verschiedene Skalen, die im Prinzip gehen von 0 bis 10, entweder numerisch oder eben einer visuellen Analogskala, dass er also sieht von einem lachenden Gesicht bis zu einem weinenden Gesicht, dass er sich einfach selber einschätzt. Und das ist auch die Schmerzstärke. Also der Arzt oder der Therapeut stellt keine Note fest, sondern das macht wirklich der Patient für sich selber. Warum? Der Schmerz wird vom Patienten empfunden und wir können uns nicht sagen, ja, das bildet sich nur ein oder das hat er nicht, sondern das ist sein persönlicher Schmerz. Und über den Verlauf kann man dann auch sehen, ob der Patient sich verbessert. Also eine individuelle Geschichte.
Jetzt ist ja auch immer wieder der Begriff Phantomschmerzen zu hören. Wie ist das einzuordnen?
Ja, der Phantomschmerz ist ein relativ häufiger Schmerz, der eben gerne auch auftritt bei nach Amputationen oder nach Operationen, wenn irgendwelche Nerven zum Beispiel gekappt worden sind. Was stellt man sich darunter vor? Sagt eigentlich der Name schon. Sie haben ein Phantom, ich nehme als Beispiel, also Sie haben eine Unterarmamputation und Sie spüren aber trotzdem die Hand. Also Sie haben keinen Arm mehr, aber Sie spüren trotzdem die Hand und die tut so weh, als wenn die richtige Hand noch da wäre.
Wie kann man da einem Patienten helfen? Ich kann mir vorstellen, das hat ja in erster Linie mal vermutlich psychische Gründe, aber auch körperliche, oder?
Ja, man muss aufpassen, man darf nicht immer alles sagen, das ist nur psychische Ursachen. Tatsache ist, dass da im Nervensystem, unser ganzer Körper wird ja reguliert von entsprechenden Nerven und im Gehirn abgespeichert und da gibt es entsprechende Areale, die das auch dann darstellen. Und diese Hand, die nicht mehr da ist, im Gehirn ja nach wie vor repräsentiert. Und der Schmerz ist nicht imaginär, sondern er hat er wirklich. Man nennt das, das fällt unter einem sogenannten neuropathischen Schmerz. Das heißt, der Schmerz, der Nerv feuert nach wie vor Signale, ohne dass die Hand da ist. So ein Schmerzgedächtnis, wenn Sie so wollen. Und man kann zum einen medikamentös natürlich da versuchen zu behandeln, aber die neuesten Studien haben also sehr gute Erfolge und auch wir in der Klinik bisher gehabt mit auch Spiegeltherapie zum Beispiel, dass man versucht, dem Gehirn vorzumachen, er hätte die Hand noch. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Man kann also wirklich dem Gehirn was vormachen. Ja, und das Gehirn erkennt es. Also der Patient sitzt zum Beispiel vor einem Spiegel in senkrechter Natur, zeigt die gesunde Hand vor dem Spiegel und schaut in den Spiegel und sieht seine spiegelreflektierte andere Hand, die er aber gar nicht mehr hat. Das Gehirn merkt es und erkennt, ah, ich habe ja die Hand noch. Und dann macht er Übungen und somit kann er den Schmerz reduzieren. Funktioniert.
Stichwort individuelles Empfinden von Schmerzen. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass jetzt zum Beispiel meine Oma eine sehr hohe Schmerzgrenze hat. Dagegen bin ich jetzt zum Beispiel einer, der eine sehr niedrige Schmerzgrenze hat. Was haben Sie da für Erfahrungen mit den Patienten gemacht? Kommen die wegen Schmerzen freiwillig zu Ihnen oder muss man die schon fast hierher prügeln?
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Das hängt ganz damit zusammen, wie jeder Einzelne mit dem Schmerz gelernt hat, umzugehen. Also wie ich noch aufgewachsen worden bin, hieß es früher, ein Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an, das bildest du alles nur ein. Je offener man heute ist, desto eher reagiert man auch auf einen Schmerz, was aber auch gut ist. Das ist einfach ein individueller Umgang mit dem Schmerz. Es ist sicherlich so, dass die ältere Gesellschaft noch weniger sich den zugesteht. Und manchmal wäre es vielleicht sinnvoll, sie würden eher mal zum Arzt gehen wegen des Schmerzes, weil man vielleicht doch etwas verbessern könnte.
Sie haben gesagt, es wäre vielleicht sinnvoll, ab und zu mal eher zum Arzt zu gehen wegen eines Schmerzes. Die Menschen, kommen die wegen den Schmerzen zu Ihnen oder müssen die dann wirklich von Angehörigen, von Freunden überzeugt werden? Lass dir das doch mal anschauen oder sind die dann wirklich so hart?
Das ist ganz unterschiedlich. Also viele kommen gerne, sind froh, dass endlich jemand da ist, der speziell für diese Schmerzen Ansprechpartner ist, weil es ja auch ein relativ junges Fach ist. Aber es gibt auch den einen oder anderen, wo wirklich die Familie sagt, jetzt geh doch einmal. Das kann man jetzt nicht so über den Kamm scheren. Individuell wieder.
In welchem Zustand kommen die Patienten zu Ihnen? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man jetzt so einen chronischen Schmerz hat über mehrere Jahre, das nagt ja wahrscheinlich auch an dem täglichen Leben, an der psychischen Einstellung eines Einzelnen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da jetzt ansprechen. Wir haben hier Patienten vor uns, die wirklich sehr belastet sind durch den Schmerz über die Jahre und auch mürbe. Ich sage immer so gern, der Nerv hat einfach genervt. Wenn Sie täglich Schmerzen haben, da sind Sie gereizt, da sind Sie nicht mehr ausgeglichen, da sind Sie auch nicht mehr so unbedingt scharf drauf, in der Gesellschaft sich sehen zu lassen, weil Sie einfach ein unangenehmer Gesprächspartner geworden sind, weil sie immer jammern oder weil es weh tut, weil sie unruhig sind. Und diese Patienten sind mürbe, sie fühlen sich alleingelassen. Also es sind wirklich schon teilweise auch sehr belastete Patienten.
Als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, ist mir auch immer wieder der Begriff multimodale Schmerztherapie untergekommen. Was muss man sich denn genau darunter vorstellen?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es ist nicht nur ein Arzt oder eine Gruppe von Ärzten, die heilt, sondern es sind verschiedene Berufsgruppen, die zusammen einen Behandlungsplan für einen Patienten machen. Das heißt, es ist ein Arzt oder Ärztin, es ist eine Psychologengruppe, es ist eine Physiotherapie und Ergotherapie, Sportwissenschaftler, Co-Therapeuten, die kochen, basteln, Musik machen und. Nordic Walken, Schwimmen, also viele Therapien, die zusammen für den Patienten eine Therapie im Sinne der Genesung oder Heilung, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest Verbesserung erzielen sollen.
Das heißt also, diese viel gepriesene interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen, die wird hier dann auch wirklich großgeschrieben, dass man sich jetzt nicht nur auf sein Fachgebiet konzentriert und den Patienten einmal anschaut und ihm dann irgendwas verschreibt, sondern da wird wirklich mit anderen Abteilungen, mit anderen Berufsgruppen auch zusammengearbeitet.
Das ist ein absolutes Muss. Also alleine, also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine den Patienten behandeln will, dann bin ich mittelfristig völlig überfordert, weil viele Faktoren gar nicht behandeln kann. Wir brauchen da ein großes Team, zusätzlich noch Diätassistenten, Sozialberater, weil ja die Probleme, die diese Schmerzen verstärken, ja auch vielschichtig sind. Sie leben, sind im familiären Bereich, sie sind in der Vergangenheit durch irgendwelche Traumata, sie liegen in den berufsbedingten Problematiken, die ja heute sehr stark auch sind. Da braucht man einfach viele Spezialisten und es ist ein wirkliches Teamspiel.
Gehen wir mal ein bisschen in die Praxis der Behandlung hier an der Kreisklinik Ruhpolding. Nehmen wir mal an, ein Patient kommt zu Ihnen und klagt über chronische Rückenschmerzen. Was passiert dann?
Also ich muss gleich vorweg sagen, der Patient soll nicht gleich hier antauchen. Wir nehmen ihn nicht stationär gleich auf wie in einem normalen Krankenhaus, sondern weil wir eben so einen speziellen Behandlungsplan aufstellen, muss es ein bisschen nach Terminvergabe gehen. Der Patient braucht eine stationäre Krankenhausüberweisung oder Einweisung vom Hausarzt oder vom speziellen Schmerztherapeuten und kriegt dann von uns einen Termin. Und dann wird er zu uns eingeladen, zu einem entsprechenden Termin. Er wird vom Arzt, vom Psychologen, vom Physiotherapeuten, vom Ergotherapeuten untersucht, genau anamnestiziert. Und diese Gruppe macht dann einen Behandlungsplan und dann wird er diesen Behandlungsplan zusammen mit den Therapeuten erleben.
Dankeschön, Dr. Helga Schuckerl. Sie ist die Chefärztin der Schmerztherapie an der Kreisklinik Vincentinum in Ruhpolding. Es handelt sich dabei um eine noch sehr junge Abteilung. Zum 1. Januar 2016 ist sie eröffnet worden. Im heutigen Medizintalk stellen wir Ihnen die Schmerztherapie vor. Wie die Behandlung aussieht und wie wahrscheinlich ein völlig beschwerdefreies Leben nach der Behandlung ist, das klären wir in der nächsten halben Stunde. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner und das ist der Medizintalk. Es geht mir gut. Diesen Satz können mehrere Millionen Menschen in Deutschland wohl nicht sagen. Knapp 20% aller Deutschen leiden unter chronischen Schmerzen. Leben ohne Schmerzen, für viele Menschen der Wunsch schlechthin. Schmerz scheint allgegenwärtig, vor allem Rücken- und Kopfschmerzen gehören oftmals zum Alltag. Wie sich davon befreien? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Schmerztherapie an der Kreisklinik Vincentinum in Ruhpolding. Am 1. Januar ist sie offiziell eröffnet worden. Die Chefärztin ist Dr. Helga Schuckerl. Frau Dr. Schuckerl, gibt es denn Voraussetzungen, dass ich überhaupt in die Behandlung hier an der Kreisklinik in Ruhpolding in die Schmerztherapie aufgenommen werde?
Es kann nicht jeder Patient einfach, weil er in Anführungszeichen Schmerzen hat, sich automatisch einweisen lassen. Er muss natürlich gewisse Faktoren erfüllen. Ein chronischer Schmerzpatient erfüllt die aber relativ schnell. Das heißt, er muss 3 von 5 Faktoren bestehen oder haben, dass er diesen stationären Aufenthalt bekommt, von der Krankenkasse finanziert. Das ist zum einen mal eine manifeste oder drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität und oder drohende Arbeitsunfähigkeit. Das ist ein Punkt, der relativ häufig vergesellschaftet ist mit dem Schmerz. Dann, wenn er schon viele Therapien durchgeführt hat oder Operationen, Krankengymnastik, Physiotherapie, medikamentöse Therapie und die ihm nicht geholfen haben. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, wenn er Schmerzmedikamente falsch oder zu häufig oder zu viel benutzt. Klassisches Beispiel wäre eine Opiatabhängigkeit, also eine Fehlbenutzung der Opiate. Ein vierter Punkt wäre eine schmerzunterstützende psychische Begleiterkrankung, das ist das, was wir eben angesprochen haben, wenn der Patient schon so genervt ist, dass er durch den Schmerz schon eine Depression oder eine depressive Verstimmung erlitten hat. Und der fünfte Punkt wäre dann eine gravierende somatische Begleiterkrankung, zum Beispiel eine schwere Herzinsuffizienz, die immer wieder entgleist, oder ein Diabetes mellitus, der entgleist. So, wenn er jetzt 3 von diesen 5 Faktoren erfüllt, kann er zu einer stationären Behandlung aufgenommen werden.
Der durchschnittliche Patient bleibt so in etwa 16 Tage hier. Was passiert hier in der Behandlung? Was macht der alles? Bekommt der Medikamente? Muss der Sport treiben? Was macht der alles?
Oh ja, der wird mobilisiert. Nein, also primär ist es so, dass er eben, wie ich eben schon gesagt habe, ein Assessment durchläuft. Das heißt, der wird von den verschiedenen Fachleuten angeschaut, es wird ein Behandlungsplan erstellt. Und dann ist er primär mal im Krankenhaus. Das heißt, er wird jeden Tag vom Arzt gesehen, also visitiert. Er bekommt vom Psychologen mehrere Vorträge in Bezug auf Schmerzverstehen und Schmerzwahrnehmungsstörungen. Er bekommt Bewältigungsstrategien erklärt. Dann hat er auch die Möglichkeit, bei einem speziellen Entspannungstraining mitzumachen. Dann haben wir eine relativ große Physioabteilung. Wir werden täglich im Wechsel Nordic Walken oder Schwimmen anbieten, wo der Patient also wirklich auch gelenkschonend sich bewegen kann. Das ist ganz wichtig. Also er liegt nicht im Bett und soll sinnieren, sondern er muss aktiv werden. Das ist unser Ziel, dass wir den Patienten wieder aktivieren. Er kriegt auch kleine Hilfen in Bezug auf Ernährungsumstellung, Ernährungsberatung. Wir machen auch ein Kochen. Also er wird wirklich beschäftigt. Dann Physiotherapie natürlich in den verschiedensten Formen. Er soll also lernen, richtig sitzen, stehen oder liegen zu können. Diese ganzen Sachen, die man eigentlich als normal voraussetzt, sind nicht immer so normal. Viele machen es falsch und das soll man einfach gut lernen. Und das ist der Ziel der ganzen Geschichte. Wenn es notwendig ist, wird natürlich auch invasiv gearbeitet. Ich bin Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Das heißt, wir können jederzeit auch irgendwelche Blockaden setzen oder Katheter legen, ist aber nicht zielführend.
Was heißt Blockaden setzen? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja gut, als Anästhesist kann ich jeden Nerv kurzfristig ausschalten. Also um eine gewisse Schmerzfreiheit zu sehen oder auch diagnostisch zu sehen, ist es in der Peripherie der Schmerz oder ist er schon zentral? Diese Möglichkeit haben wir immer zusätzlich, aber es ist nicht primär angedacht, dass wir jetzt jeden Patienten da irgendwo invasiv haben, weil diese Patienten haben meistens alle schon. Die waren schon x-mal beim Orthopäden, haben entsprechende Blockaden in der Wirbelsäule, an den Facettenblockaden, an den Wurzelblockaden erhalten und von daher ist, glaube ich, das andere für sie schon etwas sinnvoller.
Sprechen wir mal über den Einsatz von Medikamenten. Jetzt, glaube ich, ist es ja bei vielen Menschen weit verbreitet, wenn man einen Schmerz hat, dann greift man zur Tablette und hofft, dass die Tablette wirkt und man danach keinen Schmerz mehr hat. Wie wird es hier an der Kreisklinik sehen?
Also das ist mein großes Hobby als Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Die Medikamente, wir nennen die sogenannten OTC-Präparate aus dem Englischen over the counter, ist eine ganz gefährliche Geschichte. Patienten holen sich Medikamente aus der Apotheke ohne Rücksprache mit dem Hausarzt und nehmen oftmals über Jahre sogenannte Schmerzmittel, die wirkliche Schäden machen. Schäden machen, die bis hin zur Niereninsuffizienz oder zum akuten Herzinfarkt führen. Also die Magenblutung wissen noch die meisten, aber den Herzinfarkt führen die wenigsten auf ein fehlgebrauchte Medikamente hin. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn man abends den Fernseher anmacht und die Sendungen sieht, dann denke ich mir oft, das gehört verboten, weil da macht man dem Patienten nichts Gutes.
Wie muss man sich das vorstellen? Ab und zu mal eine Aspirin, sage ich jetzt mal, ist das schon so schädlich, wo Sie davon abraten würden?
Also ab und zu mal eine Aspirin, wenn Ihnen die hilft schmerzmedizinisch, dann ab und zu einmal im Monat, kein Problem. Aber wenn Sie täglich zum Beispiel sogenannte Schmerzmittel nehmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, anderer Natur, die in den Fernsehen immer kommen, dann kann es nach wenigen Tagen schon zu massiven Problemen kommen, ja.
Das heißt natürlich auch im Klartext für Ihre Behandlung, Sie setzen nicht nur auf Medikamente, vermutlich auch auf Medikamente, aber jetzt nicht ausschließlich.
Natürlich gehören Medikamente dazu, aber in jedem Fall schon zu anderen Medikamenten, wie die Patienten ohne Rezept bekommen. Die sind, jetzt muss ich natürlich sehr streng sein, aber die sind teilweise einfach zu gefährlich. Man muss echt aufpassen, es werden sehr, sehr viele Medikamente häufig genommen. Zum Beispiel der Kopfschmerz, der medikamentenbedingte Kopfschmerz ist ja auch ein typisches Beispiel dafür, wie viele Patienten in die Apotheke gehen, sich Medikamente holen und dann einfach wahllos schlucken, weil sie eben Schmerzen haben. Aber sie helfen ja nicht. Sonst würden sie nicht so viele schlucken.
Jetzt muss ich ja zugeben, ich persönlich bin ein Fan alternativen Heilmethoden, Homöopathie etc. Wie wird das hier gehandhabt?
Ich bin dem Ganzen sehr, sehr offen. Ich selber ich sage jetzt nicht alternativ, sondern ich sage komplementär. Ich bin Komplementärmediziner. Ich habe an der Uni, an der PMU in Salzburg jahrelang unterrichtet, mache selber Homöopathie, Naturheilverfahren und Akupunktur, TCM. Also bin sehr offen und wir werden die Patienten da, wo es notwendig ist, auch entsprechend behandeln.
Ein Baustein der Therapie hier an der Kreisklinik in Ruhpolding ist die Schmerzbewältigungsstrategie oder Schmerzbewältigungsstrategien. Was ist das genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da?
Es gibt viele Schmerzbewältigungsstrategien. Letztendlich, um das zu vereinfachen, müssen Sie sich vorstellen, wir versuchen dem Gehirn was vorzumachen. Wir versuchen Möglichkeiten zu finden, die der Patient benutzen kann, wenn er zum Beispiel spazieren geht und er merkt, er kriegt den Schmerz, dass er sich was anderes vorstellt, dass er deinem Gehirn was anderes erzählt, dass er den Schmerz nicht so spürt.
Das geht ja dann eher in die Richtung Psychologie.
Richtig, und diese Schmerzbewältigungsstrategien machen auch unsere Psychologen. Also die können das noch viel besser wie ich erklären. Sie können dem Gehirn wirklich was vormachen. So wie ich das eben zum Beispiel erzählt habe mit diesem Spiegel, wo sie dem Gehirn wirklich was vormachen, so können sie auch mit anderen Dingen dem Gehirn was suggerieren, dass sie das andere überdeckt und den Schmerz nicht mehr so spüren.
Passiert das nur hier in der Klinik oder kann man da auch zu Hause vermutlich irgendwelche Strategien üben, dass man da weniger bis vielleicht sogar keinen Schmerz mehr hat?
Das ist sogar zielführend, dass Sie zu Hause das dann üben. Also Sie sollen es hier erlernen oder auch verstärkt lernen. Sie werden es sicherlich auch teilweise schon kennen. Gutes Beispiel ist auch zum Beispiel die Hypnose oder Hypnoide. Sie lernen das hier und sollen das natürlich zu Hause dann weiterführen, weil sonst bringt es ja nichts. Sie führen ja auch Ihre Medikation zu Hause normal weiter.
Physiotherapeuten werden ebenfalls mit in die Therapie einbezogen. Wie wichtig ist denn diese gewisse Mobilität bei Patienten?
Jeder Patient ist mobil, auch wenn er im Bett liegt. Jeder Patient hat eine individuelle Mobilitätsgrenze, sage ich jetzt einmal so. Und wir, die Physiotherapeuten und Ergotherapeuten müssen sich einfach oder stellen sich auf den Patienten ein und wir versuchen ja für den Patienten, so mobil er ist, Bewegungen oder Übungen zu finden. Hilfend wird bei uns sicherlich sein, dass wir das Wasser haben, also ein Bewegungsbad, wo der Patient also ohne sein Schweregefühl eine leichtere Bewegung machen kann. Aber für etwas mobilere Patienten zum Beispiel auch Nordic Walking, das Beispiel, was man auch zu Hause machen kann. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
Ich kann mir vorstellen, wenn so viele verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten, Physiotherapeuten, Psychologen, Ärzte, da ist man nicht immer einer Meinung. Wie läuft sowas ab?
Das ist gut, dass wir nicht immer einer Meinung sind, weil das ist dann produktiv. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass wir jeden Patienten einzeln untersuchen und wir auch jeden Patienten im Team besprechen. Und wir sind nicht immer einer Meinung, sondern wir müssen dann in der Diskussion finden, was ist am gescheitsten für den Patienten. Wir kommen nur dann auf einen gemeinsamen Nenner. Also das sollte man schon kommen.
Wenn jetzt ein Patient hier bei Ihnen aufgenommen wird, mit welchem Ziel geht man da in die Therapie hinein, in die Behandlung rein? Was soll am Ende dieser durchschnittlichen 16 Tage stehen?
Also das ganz klar zu sagen, heilen können wir ihn nicht, weil das ist immer etwas, ein chronischer Schmerzpatient verzweifelt ja und will eine Verbesserung, aber wir können eine deutliche Verbesserung erzielen in Bezug auf seine Lebensqualität, dass er wieder verstärkt in seinen Alltag zurückfinden kann, dass er weniger Schmerz hat, dass wir auch die Medikation und alles Mögliche besser einstellen und einfach seine Lebensqualität wieder verbessern. In Form von besserer Mobilität zum Beispiel.
Ich kann mir vorstellen, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, dann wird er vermutlich auch diese Frage an Sie stellen, mit welchem Ziel gehe ich in diese Behandlung rein? Wie reagieren die Patienten darauf, wenn Sie ihnen dann sagen müssen, naja, vermutlich eine komplette Heilung wird es nicht geben, es wird halt eine Verbesserung der Lebenssituation sein?
Ich glaube, wir müssen schon auch dem Patienten die Ehrlichkeit vorwegnehmen. Und ich würde jetzt, wenn Sie meinen Patienten werden, auch fragen, wo wollen Sie denn hingehen? Ein chronischer Schmerzpatient weiß, dass er nicht vollkommen schmerzfrei wird, wenn er über Jahre Schmerzen hat. Wobei ich das jetzt nicht, jetzt mache ich das Ganze schlecht. Es kann sehr wohl sein, dass er völlig schmerzfrei wird. Aber das ist jetzt primär nicht das Ziel, weil wir wollen doch lieber dem Patienten was versprechen, was wir einhalten können. Aber wenn er wieder viele Dinge machen kann, die er vorher nicht mehr machen kann. Ich habe gestern zum Beispiel eine Patientin gesehen, die geht seit Monaten nicht mehr aus dem Haus, obwohl sie erst 60 ist und körperlich so weit gesund, in Anführungszeichen, weil sie Schmerzen hat. Und ich habe gesagt, na, wo wollen Sie, was, ich würde so gern wieder einen Kaffee trinken gehen in der Stadt. Dann habe ich gesagt, na, da schauen wir doch, dass wir da hinkommen. Dass wir sie so mobil machen, dass der Schmerz so stark bewältigt wird, dass zumindest kleine Schritte wieder möglich sind. Und dann, wenn der erste Schritt gemacht ist, dann geht's weiter. Also kleine Etappenziele. Ich bin jemand, vielleicht zu realistisch zu sagen, ich schaffe das gleich schmerzfrei. Aber zumindest ein Ziel. Sie gehen auch nicht am Watzmann am ersten Tag rauf, sondern Sie brauchen eine Zeit, oder?
Ich war zugegebenermaßen noch nie auf dem Watzmann, aber da haben Sie schon recht, das geht nicht so einfach. Gibt es auch eine gewisse Abbruchrate bei den Patienten? Patienten, die sagen, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ich höre lieber auf und setze mich wieder zu Hause vom Fernseher.
Ja, das ist schwierig. Es gibt sicherlich, es gibt sicherlich mal Abbrüche, vor allem wenn Medikamentenmissbräuche im Vorfeld schon da waren. Aber die meisten Patienten, also in den letzten Jahren in meiner Erfahrung, die sind eigentlich sehr dankbar darüber, dass man ihnen gewisse Hilfen gibt. Und vor allem eben nicht dieses Versprechen sofort geheilt, sondern eben Etappensiege. Die freuen sich auch. Sie glauben gar nicht, wie schön das ist, wenn man mal wieder durchschlafen kann. Es wird für Sie als junger Mann ja lächerlich sein, aber wenn Sie die Nacht nicht schlafen können wegen Schmerzen, dann ist das belastend. Und wenn Sie dann sagen, Mensch, heute Nacht habe ich mal durchgeschlafen oder jetzt habe ich schon 3 Wochen durchgeschlafen, das ist eine Lebenserleichterung schon mal. Also die sind deswegen nicht sehr oft auf Abbruch, sondern im Gegenteil.
Also diese kleinen Schritte sind da das Ziel, dass man wirklich Schritt für Schritt das Wohlbefinden eines Patienten verbessert?
Für meine Meinung nach ja. Also ich freue mich, wenn wir alle am Watzmann ankommen, aber ich bin Realist und ich weiß, dass es ein sehr langer Weg ist, sehr mühsamer Weg für den Patienten, auch für die Therapeuten. Man braucht sehr viel Geduld von beiden Seiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das Endziel vor sich hat, aber die vielen Etappen auch im Positiven sieht und die Patienten und die Therapeuten auch ein bisschen mit motiviert durchzuhalten.
Jetzt ist ja die Schmerztherapie in Ruhpolding noch eine ziemlich junge Abteilung, also wird dieser Fall vermutlich in Ruhpolding noch nicht aufgetaucht sein. Sie sind aber schon lange in der Schmerztherapie tätig. Kommt es ab und zu vor, dass man einen Patienten entlässt mit einem guten Erfolg, den man dann in 10 Jahren auf einmal wieder sieht und der über die gleichen Leiden klagt?
Es gibt Patienten, die wiederkommen nach einer Zeit, ja. Ich denke da, ja, das Problem ist aber, dass die nicht mit Groll wiederkommen, sondern einfach sagen, können wir da wieder was machen, was feilen. Es kann immer wieder zu Rückschlägen kommen, wie immer im Leben. Und dann muss man einfach schauen, wie kann der Patient damit umgehen. Und ich denke, dass Patienten, die schmerzfrei geworden sind, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, den Rückschlag viel besser verkraften, weil sie wissen, man kommt auch wieder raus. Das ist immer die Frage, wie weit man auch schon offen ist.
Also, dass man einmal schon gute Erfahrungen mit der Behandlung gemacht hat und dann eben mit der Hoffnung auch wiederkommt, dass sich diese gute Erfahrung wiederholen kann. Generelle Frage mal, welchen Rat können Sie Menschen mit chronischen Schmerzen geben, so allgemein fürs Leben?
Also, ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass man zum einen mal ganz realistisch schaut, gibt es eine Ursache. Also chronischer Schmerz muss natürlich schon auch abgeklärt sein, nicht, dass was anderes sich versteckt. Das ist immer ganz wichtig, dass man, das sage ich jetzt als Schulmediziner, nicht als Komplementärmediziner, dass man wirklich schaut, ist es nur eine Chronifizierung? Das ist wichtig. Damit sage ich immer, ist es ein relativ gutmütiger Schmerz. Er tut nur weh. Das ist ein bisschen burschikos ausgedrückt, aber ist so. Und die Message, die ich vielleicht mitgeben will, chronischer Schmerz ist behandelbar, er ist nicht heilbar manchmal, aber er ist wirklich behandelbar. Und wenn man sich auf Therapien einlässt, dann kann der Patient wirklich einen großen Nutzen haben. Er muss nicht sein. Chronischer Schmerz ist behandelbar.
Abschließende Frage. Ganz praktisch für die Hörer, die momentan in der Faschingszeit unterwegs sind und vielleicht mal einen über den Durst trinken. Man weiß ja, man hat am nächsten Tag Kopfschmerzen. Was können Sie als Schmerztherapeutin dem Patienten raten?
Oje, wenn Sie die Schmerztablette nehmen, deren Name ich jetzt nicht sagen darf, die in den Werbungen läuft, dann nehmen Sie es nicht erst morgens, sondern abends, wenn Sie ins Bett gehen. Aber der Alkohol wirkt dann noch länger.
haben wir wieder was gelernt. Und das war's auch schon wieder. Der Medizintalk für heute Abend. Wir haben Ihnen die Schmerztherapie an der Kreisklinik Vinzentinum in Ruhpolding vorgestellt. Wie immer gibt es auch diese Sendung wieder zum Nachhören und zwar auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.